Liebe Freunde draußen an den Geräten, liebe Freunde des sich alphabetisch durch Spielefachbegriffe durcharbeitens, die besonders, die haben jetzt wahrscheinlich schon mit Heißhunger eingeschaltet und freuen sich darauf, dass ich, der Onkel Stange, zusammen mit dem Herrn Onkel Ben Strobel, uns um ein M kümmern. Und wer die Folgenbeschreibung aufmerksam gelesen hat, der weiß, heute wird's um das Meta gehen. Das Meta.
Ja, hallo Sebastian erstmal.
Hallo.
Ja, es ist immer keine große Überraschung, wenn wir ankündigen, worum es als nächstes geht, also zumindest dem Buchstaben nach. Und das M hatte viele schmackhafte Begriffe, die wir uns angesehen haben, aber wir fanden Meta einfach am spannendsten.
Ja, wir hätten auch über das Min-Maxing reden können oder über MMORPGs oder über Modding, ja, über das mysteriöse FIFA-Feature namens Momentum, über Machinimas, über Memes, aber das Meta ist schon irgendwie cool. Und das Meta ist nicht die most efficient tactic available, wie das hier und da im Internet falsch einfach geschrieben und verkündet wird. Nicht. Es ist nicht die effektivstmögliche Taktik, obwohl das irgendwie auch eigentlich nicht unbedingt falsch ist.
Ja.
Sehr interessant.
Vor allem habe ich das Gefühl, Meta ist so einer dieser Begriffe, die so herumfloaten, die die meisten so im Gaming-Bereich schon mal gehört haben. Oder vor allem, wenn man so kompetitiv spielt, dann ist das so ein Begriff, der immer rumfloatet und sagt, ah ja, das ist gerade im Meta, das ist das Meta. Und mir ging es zum Beispiel, also das ist zwar jetzt länger her, aber als ich so angefangen habe, mal in das eine oder andere kompetitive Spiel weiter reinzuspielen, als es losging und die Leute das erzählten, da hatte ich erstmal überhaupt gar keine Ahnung, was reden die denn da eigentlich? Was meinen die denn da genau? Und auch die Leute möchte ich heute gerne mit abholen, dass wir uns eigentlich nochmal Gedanken machen, was ist eigentlich dieser Begriff, den viele so gerne und so selbstverständlich verwenden? Und ich habe festgestellt, wenn man da an diesen Begriff weiter reinschnüffelt, findet man eigentlich viele interessante, ja, Seitenpfade, die man hier austreten kann. Das werden wir sehen.
Ja, was den Begriff angeht, kommt der freilich vom Begriff Metagame. Meta ist eine griechische Vorsilbe, die ist relativ flexibel. Die kann alles Mögliche bedeuten. Ich denke, in diesem Zusammenhang vielleicht am ehesten zu übersetzen mit zeitgleich, zusammen oder mit. Es ist sozusagen das Spiel, das sozusagen mit dem normalen Spiel parallel irgendwo existiert. Ja. Es hat eigene Spielregeln, es hat ein eigenes Fachwissen, aber das Metagame existiert sozusagen mit dem Videogame parallel.
Das ist interessant. Ich habe das tatsächlich mehr so ein bisschen, da sieht man, wie flexibel dieses griechische
so eine andere
Wort
Lösung
ist. Ja, ich lese das tatsächlich mehr so als ein Nach dahinter, sozusagen ein nachgeschaltetes, dahinter geschaltetes, zusätzliches, so ein Appendix.
Das ist auch eine die andere Option von Meta ist eben das zeitliche oder in einer Reihenfolge später erscheinende. Ja, das Metagame sozusagen, das Game, das sozusagen nach dem Game eigentlich kommt. Auch nicht schlecht, weil das Metagame, dieses, wir kommen ja später noch dazu, was es eigentlich ist, das ist taucht erst ein bisschen später auf, nicht im Tutorial. Im Tutorial ist ein Metagame noch nicht zu finden. Und das Metagame, das braucht auch einen gewissen Nährboden, auf dem es wächst. Ne? Das Metagame, das wächst nicht in der Wüste eines extrem simplen Spiels. Es gibt in der Mathematik den Begriff der gelösten Spiele. Ist dir der ein Begriff?
Die gelösten Spiele. Nein, du musst das gleich erzählen, aber du bist schon so weit vorgaloppiert.
Oh, ich bin schon wieder weit gerannt. Oh.
Auf dein Ross gestiegen und hast gleich sozusagen da die Hacken in diesen armen Pferdebauch gehauen und bist richtig weit losgeritten. Und du hast einfach schon Metagame auch gesagt.
Oho.
Und ich habe das Gefühl, wir waren noch gar nicht angekommen, aber das ist natürlich auch schon so die Auflösung hier zum Begriff, ist tatsächlich, dass wenn wir Meta sagen oder Meta,
meinen wir Metagame.
Ja. Wie man es im Griechischen gemacht hätte, genau. Meinen wir eigentlich das Metagame, genau.
Ja.
Und das ist schon so irgendwie der erste Schritt, der für mich wichtig im Kopf war, nochmal zu, das meinen wir eigentlich sozusagen, wenn wir nur verkürzt irgendwie von dem Meta sprechen. Also das macht ja eigentlich als Begriff gar keinen Sinn, nur diese blöde Silbe zu haben. Aber aus dem Kontext ist dann klar, es geht immer um das Metagame, das Spiel hinter dem Spiel oder neben dem Spiel, mit dem Spiel. Genau, okay. Jetzt zurück in deinen Sattel und
schön, dass es noch unterstrichen hast. Genau. Und wir reiten zum nicht Schach. Schach ist kein gelöstes Spiel, aber es gibt so einige Spiele da draußen, so simple Brettspiele, Mühle beispielsweise oder Tic-Tac-Toe, das mit den Kringeln und den Kreuzen und diesem Neunerfeld. Da wissen wir ja alle, wenn wir in der Mitte anfangen, kann niemand gewinnen. Und genau das macht ein gelöstes Spiel aus. Es gibt sozusagen keine Varianz. Du kannst nicht durch Skill oder durch die endlose Permutation von solchen Spielen, Go beispielsweise, unglaublich komplexes Spiel, praktisch mit endlosen Lösungen, aber halt so ein gelöstes Spiel lässt sich mathematisch, und da gibt es auch verschiedene Stärken, ob ein Spiel stark gelöst oder schwach gelöst ist, aber es kann stets der optimale, richtige Zug berechnet werden, und wenn die Spieler in dem Sinne dann, das kann man durch einen Algorithmus in einem Computer abbilden, perfekt spielen, dann weiß man bereits, wenn das Spiel losgeht, wie es enden wird.
Ja, nur ein
Hier kann gibt es kein Metagame.
Ja, nur ein Wort zum Tic-Tac-Toe. Du sagst in der Mitte, wenn man da anfängt, kann niemand gewinnen. Natürlich schon. Es kann nur dann niemand gewinnen, wenn sozusagen jeder Mitspieler, jede Mitspielerin den optimalen Zug durchführt, der auch
das eine
definierbar ist hier.
Richtig, eine wichtige Eingrenzung. Aber wenn ich zum Beispiel die Spielregeln kenne und das optimale Spielen von Tic-Tac-Toe ist sehr einfach, dann weiß ich, wenn ich in der Mitte beginne, kann ich nicht verlieren.
Genau.
So zum Beispiel. Und das ist ein Fundament, auf dem ein Metagame praktisch nicht entstehen kann. Die Spielregeln sind sehr simpel. Die optimale Strategie ist irgendwann erkannt und die verändert sich nicht. Und das Metagame ist irgendwie so ein Phänomen, dass ein Spiel eben genügend Tiefgang bietet und genügend Stellschrauben und kleine Hebelchen und Mechaniken, die so komplex sind und so vielfältig, dass man da Spielstrategien entwickeln kann, die sich als besser herausstellen als alles, was man bisher ausprobiert hat, und die dann vielleicht auch so ein gewisses Eigenleben entwickeln, insbesondere weil das Meta ja insbesondere in kompetitiven Spielen so allgegenwärtig und so dieser geflügelte Begriff geworden ist. Ich bin der Meinung, man kann ein Metagame auch einigen Singleplayer-Games attestieren, aber es ist definitiv im kompetitiven Mehrspieler zu Hause.
Ja, das ist definitiv diese berühmte oder verbreitete Verwendung, die ich auch vorhin angesprochen habe, wo man das dann häufig zu hören bekommt. Man kann das noch auf viel weitere Bereiche beziehen, aber das ist sicherlich erstmal der wichtigste, auf den wir uns erstmal fokussieren wollen, bevor wir dann später zu diesen angekündigten Seitenfaden kommen. Die sind unheimlich spannend, das sage ich jetzt schon mal. Da kommen unheimlich spannende Dinge auf uns zu, wenn wir drüber nachdenken, aber bleiben wir dabei. Du sagtest jetzt schon, einmal sozusagen, glaube ich, die populärste Strategie ganz am Anfang, und jetzt sagst du ja doch noch mal die beste Strategie. Da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, in diese Klärung gehen. Natürlich, was du als erstes gesagt hast, das ist die, sag ich mal, die Lösung, die hier als Definition präferiert wird. Nämlich nicht unbedingt ist es die beste Strategie, die kennen wir tatsächlich ja nur bei diesen, wie du sagst, gelösten Spielen. Ja, dann können wir die kennen. Dann sind die auch langweilig eigentlich als Spiel.
Ja.
Wenn man die kennt, dann kann da nichts Interessantes mehr passieren. Also der eine Zug sozusagen sagt quasi den nächsten immer schon vorher. Und wir haben es aber ja bei Games meistens mit deutlich komplexeren Spielen dann schon zu tun, die weit über sowas hinausgehen. Wenn man sich überlegt, dass selbst ein Spiel wie Schach, das sagtest du, richtig, als ich es falsch sagte, und ein Spiel wie Go, die jetzt, sag ich mal, erstmal von ihrem Aufbau relativ überschaubar wirken. Ne, überschaubare Spielfeld, überschaubare Menge an Spielsteinen oder Spielfiguren, und dann aber durch ihre Regeln so komplex werden, dass man eben nicht sozusagen das optimale Spiel voraussagen kann. Man kann nicht mal unbedingt mit Sicherheit sagen, was der ideale Anfang für das beste Ende ist, sozusagen. Also da kann auf dem Weg so viel Unterschiedliches passieren, dass man eigentlich sozusagen eben vor einer Situation steht, die einerseits eben schwierig ist, ja, weil man viele Entscheidungen mit Unsicherheiten unter Komplexität treffen muss. Aber das macht es als Spiel dann natürlich interessant.
Die Anzahl legaler Stellungen im Go auf so einem 19x19er Brett ist eine 2 mit 170 Nullen hinten dran. Und erst seit 2016 ist die genaue Zahl bekannt.
Ja, also selbst das auszurechnen, ja, und das ist ja höchstens jetzt der erste Schritt hier zur Lösung, ist ja dann sozusagen schon ein Werk, sozusagen ein wirklich eine Herausforderung hier für die Mathematik gewesen. Mhm. Vielleicht auch nur mit Computern letzten Endes lösbar gewesen. Genau, also das sagt ja schon irgendwie, okay, ja, wir haben es uns mit einem Problem zu tun, das wir so bald auch nicht oder vielleicht auch nie lösen werden.
Und gerade sowas wie Strategiespiele, Echtzeitstrategie oder eben Online-Shooter sind so komplex, weil sie uns eben so viele Möglichkeiten bieten. In jedem Sekundenbruchteil, in dem wir halt agieren oder nicht, wenn wir bei Counter-Strike Go entweder losrennen oder eben nicht losrennen, stehen bleiben, wo wir hinschauen, wo wir genau unsere Fabriken platzieren, in welcher Reihenfolge wir Einheiten bauen in einem Echtzeitstrategiespiel. Das ist am Anfang relativ simpel, aber das wird mit jeder vergehenden Spielminute immer komplexer und die Permutationen, also die möglichen Verläufe des Spiels, werden immer krasser und häufiger und steigen im Quadrat und irgendwann ist sehr schnell der Punkt erreicht, wo die Komplexität so groß ist, dass es unmöglich ist, da jetzt Vorhersagen zu treffen, beste Strategien auszurechnen mit Brute Force, sondern da kommt so ein Stück weit, es gibt diesen Begriff des, ne, des Ausdrucks, ein Spieler drückt sich mit seinem Gameplay aus, in dem das zu tragen kommt, dass die Erfahrung des Spielers, seinen Spielstil und so weiter, seine bevorzugte Spielweise und da ne, auch, basiert ja auch so ein bisschen auf den Erfahrungen, die ein einzelner Spieler gemacht hat. Was hat für ihn gut funktioniert? Wo hat er rausgefunden, dass das vielleicht andere Spieler überrumpelt und so weiter? Und siehe da, plötzlich haben wir so ein bisschen den Keim eines Metagames.
Ja, und wir können das auch noch mal sehr gut in Vergleich setzen hier einfach mit traditionellem Sport. Mhm. Wenn wir einfach an Fußball denken, da würden wir genauso darüber sprechen, der Spieler drückt sich aus hier mit seinem Fußballspiel oder der hat einen bestimmten Stil.
Der hat ein Talent vielleicht.
Oder auch das, genau. Mhm. Vielleicht kann der etwas, was viele andere nicht können oder nicht so gut können. Ja, also das sind natürlich alles so Variablen. Ja.
Irgendwann wurde mal der erste Fallrückzieher gemacht und ich bin mir sicher, das war eine Weile nachdem Fußball erfunden wurde und auch wie Aufstellungen sich verändert haben. Ich glaube so 4-4-2 oder was das ist oder 4-4-1. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, das müsst ihr jetzt verzeihen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, ich rede manchmal so mit Fußballfans und mit denen habe ich über aktuellen Themen überhaupt keinen Bock zu sprechen. Wie steht's in der Liga? Aber es macht immer Spaß, wenn man da so ein bisschen so Fragen stellt, wie Abseitsregeln haben sich ja schon ein bisschen verändert, nicht wahr? Oder hier, sag mal, hier die Aufstellung, das ist ein bisschen modern, was hier gerade gespielt wird und sowas. Und gerade der US-Sport verändert sich noch sehr viel mehr, weil der sehr viel durch ein Regelwerk begrenzt ist, was sich auch sehr viel mehr verändert. Und ne, das ist nicht in Stein gemeißelt. Fußball wird nicht mehr gespielt wie vor 100 Jahren, sondern auch der hat sich verändert. Auch hier wurden optimale Spielstrategien entwickelt. Und auch hier ist die Rennleitung, ja, das Organ, das diesen Sport kontrolliert und reglementiert, auch ein bisschen aktiv, da das Ganze zu beeinflussen. Dazu kommen wir aber später noch, weil es da im Games genau denselben Vergleich gibt.
Ja, ich finde Fußball schon gut. Wir können gleich einmal kurz dabei bleiben. Aber eine Bemerkung würde ich ganz gerne schon mal machen, nämlich, dass es sozusagen mindestens zwei wichtige Stellschrauben hier gibt, die beeinflussen sozusagen, was hier dann populäre Strategien in einem Spiel werden. Und das sind natürlich einerseits die Teilnehmenden hier, irgendwie die SpielerInnen, die Mannschaften, die TrainerInnen, was noch alles dazu gehört, die dann sozusagen dieses Spektrum haben, was wir eben meinten mit Stilen und Verhaltensausdruck, kann man sozusagen ganz viel machen. Aber immer im Spiel ist es ja so, der Verhaltensausdruck ist nicht komplett beliebig, sondern der muss sich an gewisse Regeln halten. Ja, die Regeln spannen sozusagen hier das Spiel auf. In der Spieleforschung nennt man das sogar den magischen Kreis, ganz mystisch manchmal. Also das Spiel findet im magischen Kreis statt. Und innerhalb dieses magischen Kreises gelten die Regeln des Spiels sozusagen. Natürlich könnte sozusagen einfach jemand den Ball in die Hand nehmen beim Fußball und damit dann über den Rasen spazieren, aber dann würde man das abpfeifen und das würde sozusagen nicht nach den Regeln nicht gelten sozusagen. Aber das gilt nur, wenn wir sozusagen in diesem magischen Kreis des Fußballs sind. Wenn ich zu Hause bin, dann kann ich den Ball einfach in meine Hände nehmen und da pfeift keiner. Ja, also das ist sozusagen dieser magische Kreis. Und da sehen wir natürlich auch, die Regeln sind das zweite Element. Ne? Neben den individuellen Ausdrücken sind die Regeln auch dafür verantwortlich, wie sich Strategien entwickeln. Ne? Die machen Sachen erst möglich oder eben auch unmöglich. Und jetzt einmal beim Fußball, weil das habe ich nämlich nochmal nachgelesen, weil ich das total spannend fand. Diese Abseitsregel.
Oh, sehr gut, du hast Fakten.
Ja, ich komme einmal mit Fakten zur Abseitsregel. Ich würde es jetzt nicht so streng machen, dass ich nochmal die Jahreszahlen dazu benenne. Aber es gibt sozusagen, man kann sich zum Beispiel die Situation vorstellen, die es auch gab, der strengen Abseitsregel. Die strenge Abseitsregel ja, jetzt kann man noch mal über das Abseits lernen, würde besagen, dass nie sozusagen ein Spieler zwischen Ball und gegnerischem Tor sich befinden darf. Einfach gar nicht. Ja, das darf einfach gar nicht sein. Das würde aber bedeuten, dass der Ball sozusagen eigentlich immer die oberste Speerspitze sozusagen eines Offensivspiels wäre sozusagen. Also der vorderste Spieler wäre immer der mit dem Ball, weil niemand weiter vorlaufen dürfte. Das heißt,
gab es ein Abseits in dieser Regel? In dieser harten, das gab es nie, so eine harte Abseitsregel, oder?
Naja, so im Urschleim des Fußballs gab es alle solche Sachen mal, weil bevor das dann auch vereinheitlicht wurde, gab es das auch, also gab es unterschiedliche Auslegungen.
Ja, beim groben Drüberfliegen über die Fußballgeschichte habe ich auch gelesen, dass es erst 1871 oder so überhaupt einen Torwart gab, nachdem das Spiel schon eine ganze Weile existierte und so weiter. Okay.
Genau.
Also das, aber weiter mit dem Abseits.
Es wurde auch immer so ein bisschen, ne, wie das so ist bei solchen Metageschichten auch, es wurde so experimentiert, auch mit den Regeln. Und dann hat man geguckt, okay, wie verändern dann diese Regeln das Spiel? Und damals war Fußball erstmal sehr langsam. Und natürlich unter dieser strikten Abseitsregel wäre Fußball besonders langsam und langweilig, stellt man fest, weil man überhaupt kein Kombinationsspiel mehr im Offensivangriff machen kann, dass man so nach vorne und hin und her spielt, weil man eigentlich ja immer nur nach hinten spielen kann. Und wenn man nach hinten spielen würde, würde man selber im Abseits stehen. Also das ist sozusagen ganz schwierig sozusagen. Das heißt, man könnte dann immer nur so ein bisschen vorlaufen mit dem Ball. Also das funktioniert als Spiel nicht sehr gut.
Ja.
Und dann hat man zum Beispiel gehabt, dass irgendwie drei gegnerische Spieler sich noch befinden müssen zwischen Tor und Ball. Oder zwischen Tor und Spieler.
Dann darf man vorspielen zu einem anderen Spieler in Richtung Tor. Okay.
Genau, wenn noch drei gegnerische Spieler vor dem Tor stehen sozusagen, dann dürfte...
Oh, das ist nicht elegant. Das ist keine elegante Lösung.
Nee, das ist auch nicht so elegant. Da hat man auch festgestellt, dass führt leider dazu, dass sehr defensiv gespielt wird. Und das ist wieder langweilig beim Zuschauen. Was können wir denn jetzt machen, damit irgendwie Fußballer interessanter wird beim Zuschauen? Und dann kommt man eben Schritt für Schritt zu dieser etwas moderneren Abseitsregel, wie wir sie heute kennen, sozusagen, wo dann auch auf gleicher Höhe das noch nicht als Abseits gilt, wenn Spieler bei der Passabgabe auf gleicher Höhe stehen, dann gilt es noch, ist es noch erlaubt, sozusagen, diesen Pass nach vorne zu spielen, zum Beispiel. Das führt jedenfalls dazu, dass dann das Fußballspiel jetzt offensiver wird, weil offensivere Strategien jetzt nicht nur möglich, sondern auch erfolgsversprechender werden. Ne?
Ja, also gibt's halt wahrscheinlich auch im Fußball Mannschaften und Trainer, die haben rumexperimentiert, auch mit der Aufstellung und haben rausgefunden, was funktioniert denn gut, haben sich daran orientiert. Und das gibt's ja bei jeder Fußballmannschaft. Ich denke mal, selbst in der Kreisklasse fängt das an, dass man den Gegner studiert, dass man sich da Aufzeichnungen anschaut, wie spielt der, was mag der, wo ist der stark, wo ist der schwach, mit welcher Aufstellung spielt der wahrscheinlich, welche Spieler hat der, und man sammelt da so Informationen und sucht sich eben selbst eine Strategie aus, die da möglichst erfolgsversprechend ist. Und wenn wir jetzt einfach so reingeworfen werden, sagen wir mal in ein Mehrspielerspiel, sagen wir mal in StarCraft und so weiter, das Spiel bringt uns die groben Regeln bei. Es hat eine Kampagne, die uns auch ein bisschen fordert, die uns unterhält, die uns alle verschiedenen Einheiten beibringt, die da in StarCraft wirklich unterschiedlich sind und die verschiedenen Fraktionen und so, das grundlegende Spielsystem. Aber es gibt sogar Computer-Matches, ne, diese Skirmishes mit Computergegnern, wo man eben auch so einen ganz ausbalancierten Start hat und so ein Multiplayer-ähnliches Match ausprobieren kann. Aber dann kommt diese Feuertaufe, wenn man das erste Mal online spielt, und holy shit. Und plötzlich wird man ganz schön auf hohem Niveau auseinandergenommen und muss lernen und üben. Und wenn man das alleine tut, praktisch nur für sich, ohne den Austausch zu haben und so weiter, hat man als einzige Informationsquelle das, was der Gegner tut. Und das ist schon extrem lehrreich. Und schon hier kann man sich ein bisschen was mitnehmen, ne? Wie macht mich da, wenn man ein sehr frustfreier Spieler ist, der auch wirklich Bock hat zu lernen, da kann man sogar die Replays anschauen. Es geht ja auch in vielen Multiplayer-Spielen, und daraus Erkenntnisse ziehen. Welche Taktik hat der Gegner denn benutzt? Kann ich mir da was abschauen und so weiter? Und dann wird man vielleicht bereits feststellen, es gibt Taktiken, die werden öfter genutzt als andere. Die sind populär. Und da ist man dem Metagame schon auf der Spur. Und wenn man dann die Büchse der Pandora aufmacht, nämlich online geht und sich mit anderen Spielern austauscht, dann bekommt man sie praktisch schon vorgefertigt zum Abschreiben.
Genau, natürlich werden Strategien durchaus dann populär, wenn sie sozusagen zum Erfolg auch führen, weil man merkt, ah ja, okay, wenn ich immer das mache, dann steigert das hier meine Erfolgschancen, da gewinne ich häufiger, das ist offenbar eine gute Idee, ja, in dem Kosmos natürlich, in dem es sich bewegt. Wir haben ja schon gesagt, das ist so komplex, dass wir eigentlich nicht wissen können, was der beste Move ist, was die beste Strategie ist, aber dann experimentiert man und dann sieht man sozusagen empirisch, was sozusagen häufiger klappt. Ne? Jetzt kann es aber sein, dass andere darauf reagieren, dass jetzt merken, okay, Moment mal, ich kann mich ja relativ gut darauf verlassen, dass die erste Bewegung, die meine Gegner machen, folgende sein wird. Und dann kann ich mir überlegen, was wäre denn jetzt aus meiner Warte der klügste Schachzug, den ich als erstes machen würde, wenn ich weiß, was meine Gegner ungefähr tun. Und das führt jetzt zum Beispiel bei Counter-Strike dazu, dass es diese berühmten Nade-Spots gibt. Aber vielleicht kannst du das sogar besser erklären als ich. Ich glaube, da kennst du dich auch ein bisschen aus.
Ich habe bei Counter-Strike habe ich sie nie gespielt, aber bei Call of Duty, da sind sie lange nicht so populär und essentiell wie bei Counter-Strike. Bei Counter-Strike gehören sie irgendwie zum Rüstzeug von jemandem, der das ernsthaft spielt. Aber das ist auch so eine Spielmechanik oder ein Detail des Spiels. Das bringt dir das Spiel nicht bei, das bringt dir die anderen Spieler bei. Und genauso war es bei mir zu Black Ops Zeiten und Black Ops 2, wo ich das sehr intensiv gespielt habe, das Call of Duty, dass ich mir dann auch tatsächlich Videos angeschaut habe und auch gesehen habe, wie es andere Spieler tun, dass es da Nade-Spots gab, und zwar bestimmte Punkte in der Map, wo man sich aufgestellt hat und so ein bisschen so, hier, ich gehe an diese Mauer, schaue auf diese Dachrinne, dann drehe ich mich nach rechts und werfe eine Granate durch dieses Dachfenster. Und wenn man das genauso macht, wie man das gelernt hat, und das kann man auch ein bisschen überprüfen, dann prallt die Granate irgendwie 3-4 Mal irgendwo ab und landet in einem hervorragenden taktischen Punkt in der Nähe der gegnerischen Flagge, in der Nähe des gegnerischen Spawns, da, wo die Gegner am Anfang der Runde langlaufen. Deswegen ist es sehr schlau, zu Beginn der Runde, wenn man gespawnt ist, schnell dahin zu rennen und diese Granate zu werfen. Und das ist dann plötzlich auch irgendwo Allgemeinwissen. Und das heißt auch für die Gegnermannschaft, wenn du jetzt auf der Seite startest, dann kommt da vielleicht eine Granate. Das ist bei Counter-Strike wahrscheinlich viel, viel ausgeprägter, dass man praktisch weiß, wo die Granate fällt, wodurch sie wiederum auch ein bisschen an Wirkung verliert. Das ist echt spannend, dass mit dem Wissen also so ein Ping-Pong gespielt wird, die ganzen Metastrategien eine Phase der starken Effektivität haben. Ja, jemand ist auf die Idee gekommen, das so zu machen, alle anderen kopieren es, die große Masse an Gamern hat das noch nicht drauf. Diese Strategie ist extrem erfolgreich und irgendwie einen Monat später, wenn du mit der Strategie ankommst, wird sie sofort gekontert, weil die Leute sie erwarten. Das ist hochspannend.
Ja, und du sagst, das finde ich ganz spannend, du sagst, es wird zum Allgemeinwissen, es spricht sich natürlich auch herum oder man bekommt das mit, das stimmt, aber es gehört zu den ungeschriebenen Regeln.
Ja.
Ja, das ist der Unterschied sozusagen zum Regelwerk des Spiels, dieser magische Kreis sozusagen, an den ich mich dann immer halten muss. Im Computerspiel kann ich fast nie anders, ja, da muss ich dann Glitches ausnutzen, aber ansonsten kann ich auch gar nicht von den Regeln abweichen, an die muss ich mich immer halten. Aber das Spiel sagt nicht, ich kann nur weiterspielen, wenn ich am Anfang einmal die Granate auf die beschriebene Weise im richtigen Winkel geworfen habe. Ne, da ist das Spiel tolerant. Ne, da sagt das Spiel, das ist mir egal. Dazu habe ich keine Regel. Mach das, wenn du willst. Aber auf dem Blatt der ungeschriebenen Regeln, sozusagen, also gar kein Blatt, sondern nur sozusagen in dieser Tradition, finden wir dann, dass sich das durchsetzt, dass sich das durchgesetzt hat und auch herumgesprochen hat.
Oder bei Counter-Strike die Tatsache, dass man, wenn man sich bewegt durch den Level, das Messer in die Hand nimmt, weil man dann ein bisschen schneller rennen kann. Das muss man nicht tun, das ist im Spiel egal. Aber langfristig wirst du es dir angewöhnen müssen, fast schon, weil das gehört zum Meta dazu.
Das ist, finde ich, mal wieder ein gutes Beispiel, wie das aus den Regeln hervorgeht, ne? Also wie die Regeln des Spiels das beeinflussen. Wenn eben die Regel ist, dass man mit einem Messer schneller laufen kann, dann ist sozusagen, also jetzt vielleicht noch nicht so ganz objektiv sozusagen wie bei Tic-Tac-Toe, aber da wird natürlich schnell klar, dass das sozusagen ein vorteilhafter Zug ist. Also der in den meisten Fällen Vorteile
ist bringt. Ist vielleicht, ist es vielleicht gar kein Teil des Meta, weil es derart dominant ist, dass und auch so alternativlos fast schon, weil es wirklich jeder tut, genauso wie manche Verhaltensweisen in solchen MOBAs, halt das Last-Hitting und solche Geschichten.
Ne, ich würde schon sagen, eben weil es keine geschriebene Regel ist, dass man das Messer nehmen muss. Und ich würde es auch sagen, weil das zum Beispiel, das unterscheidet jetzt hier, sage ich mal, auch den Noob, den Anfänger oder die Anfängerin von den Profispielerinnen. Also da ist das es dann verbreitet, das zu tun und bei den anderen nicht. Und das ist, finde ich, auch nochmal so ein zusätzliches Merkmal von dem Metagame, dass es eben dann besonders verbreitet ist, sozusagen in dem, sag ich mal, professionelleren Bereich, wo es drauf ankommt, sozusagen. Wenn ich casual spiele, wenn ich nur montagsabends zum Splitscreen-Spielen auf mein Sofa einlade, dann sind das Dinge, die vielleicht nicht unbedingt tradiert werden, die nicht vorkommen.
Die man vielleicht auch gar nicht so sehr erlebt, weil man durch das Matchmaking, durch Elo und andere Systeme und also in Ranked Matches und Casual Matches unter Umständen gar nicht mit den Spielern einsortiert wird, die auf dem Niveau unterwegs sind, wo sie das aktuelle Meta kennen. Das aktuelle Meta, auch ein wunderbarer Griff, dieser Blumenstrauß an Taktiken, die sie aktuell hohe Beliebtheit erfreuen, samt ihrer Konter. Ein Blumenstrauß, der jeden Tag ein bisschen anders aussieht. Und vielleicht ist man da einfach als Casual Gamer so raus aus der Geschichte, dass man mit so vielen anderen Noobs zusammengeworfen wird, dass die auch eher random spielen und dass man sozusagen eine völlig andere Art Spiel erlebt. Ich finde das hochinteressant, wie wenn man einmal ein gewisses Fachwissen, eine gewisse Meisterschaft in Online-Spielen erlebt, wie plötzlich aus dieser endlosen Permutation an Möglichkeiten kondensiert sich das plötzlich runter auf irgendwie, aktuell werden 4 dominante Strategien gefahren, die muss ich kennen, ich muss die Konter dafür kennen und das ist super spannend. Ich erlebe das gerade mit diesem Auto-Battle, Echtzeitstrategie, Hybriden, Mechabellum, das ist das Spiel, wo ich aktuell am meisten ein Meta spüre, wo wirklich mal einen Monat lang eine Strategie hart dominiert von allen gespielt wird und plötzlich ist sie verschwunden. Und es waren mal Steel Balls und Mustangs. Ich sag jetzt, ich rede jetzt Kauderwelsch für dich und viele unserer Freunde. Aber inzwischen ist das aktuelle Meta ein unglaublich aggressives Play auf einer Flanke, was es einfach vor einem Monat in der Dominanz und in der Häufigkeit einfach nicht gab. Und es macht mir eine große Freude, das so ein bisschen mitzuerleben und auch damit umzugehen, zu lernen. Also weil es mich auch jedes Mal ein Stück fordert, das zu kontern, damit zu leben, dass die plötzlich alle sowas spielen. Hast du ein Spiel, wo du so tief drin stecktest, dass du ein bisschen mit dieser ganzen Metagame-Geschichte zu tun hattest?
Also ich bin ja tatsächlich jemand, der gar nicht so lange meistens bei einem Game hängen bleibt, dass ich da so tief einsteige. Ich habe mal eine Weile Overwatch gespielt, ich habe mal ein bisschen League of Legends gespielt, aber ich spiele dann doch meistens so sehr in die Breite, dann ziehe ich weiter, spiele lieber noch mal was Neues, was anderes. Und das haben wir ja schon gesehen, dann kommt man gar nicht in diese tiefen Bereiche häufig rein. Aber ich kenne es aus einem anderen Bereich, weil ich Trading Card Games ganz gerne spiele, zum Beispiel Magic the Gathering. Das spiele ich jetzt mittlerweile schon so lange, dass ich da ein bisschen was drüber weiß. Und ich habe jetzt einfach mal eben als Trading Card Game ein neues Trading Card Game angefangen, das ganz neu rausgekommen ist. Und da kann man, finde ich, eine interessante Beobachtung einmal machen. Es handelt sich um quasi die Disney-Variante von Magic the Gathering. Lorcana heißt das Spiel. Und es gibt jetzt nur ein Set Karten aktuell, während wir sprechen. Das zweite Set.
Also praktisch wie der Vanilla-Release von Hearthstone damals.
Ne? Ja, so kann man das.
So überschaubar und neu und spannend und beliebt. Und dann geht die Community ein bisschen in sich und findet Dinge raus.
Genau, also es hat sozusagen, wir sind in der Situation im Vergleich dazu, dass es 20.000 Magic-Karten gibt, wo wir einen Kartenpool von, weiß ich nicht, 280
20.000 verschiedene Magic-Karten inzwischen? Nein.
Vermutlich mehr. Ich hab das jetzt einfach mal so übers Knie gebrochen gerade. Vielleicht müssen wir das mal recherchieren. Das sind absolute Behauptung. Also schlag das gern.
Aber ich dachte, es gibt so ein paar hundert vielleicht.
Was? Magic? Da kommen
also verschiedene.
Nee. Du, da kommen ja
27.000!
Oh, da bin ich ja froh, dass ich nichts Bullshittiges erzählt habe.
Das ist ja völlig krank, das ist ja wie ein Krebstumor. Das ist ja unspielbar, das ist ja schrecklich.
Das ist mehr, als es unterschiedliche Pokémon gibt und die sind da auch schon nicht schlecht, ne? Also da sind wir bei 1.000. Genau, also und zwar, da kommen ja in so einem Set, also so ein Set an Karten besteht meistens so, sag ich mal, aus um und bei vielleicht 209 unterschiedlichen Karten. Mal mehr, mal weniger. Es werden dann auch mal wieder altbekannte neu aufgelegt. Aber sagen wir mal so 200 Karten. So war es jetzt bei Lorcana zum Beispiel. Erstes Set hat irgendwie 250 Karten grob gesagt. Ne? Und das ist überschaubar. Im Vergleich zu 27.000, da kannst du so viele Kombinationen bilden, das ist nicht mehr so leicht überschaubar. Aber bei 200, 280, da kann man noch so ein bisschen drauf kommen. Da gibt's ein paar schlechte Karten, die kann man quasi gleich aussortieren, wo man eigentlich immer weiß, die sind eigentlich fast immer schlechter als irgendwelche anderen. Und dann reduziert sich das. Und in diesem Spiel gibt es dann jetzt auch einfach so, sag ich mal, so zwei, höchstens drei Decks, die sozusagen das Meta, wie man so sagt, bestimmen. Also es gibt dann so zwei, drei Meta-Decks. Und die sind erfolgreich.
Die haben wahrscheinlich besonders gute Synergien, ja. Besonders gute so eine Abfolge von Zügen, die man macht, ne? Der erste Zug, zweite Runde, dritte Runde. So ein bisschen einen Gameplan hat man da im Hinterkopf, ne?
Ja, also da gibt's immer unterschiedliche Varianten typischerweise, also Decks, die darauf bauen, möglichst am Anfang schnell zu gewinnen. Mhm. Und wenn man das nicht schafft, verliert man nach hinten raus meistens. Ja. Aber dann hast du ein Deck.
Wie der Zergrush in StarCraft.
Genau, da wird man, okay, wenn dann das andere Deck quasi, das kann dann sozusagen in der Mitte des Spiels, holt es so weit auf, dass es dann dich überholt, wenn du am Anfang nicht schnell genug warst. Also gibt's unterschiedliche Strategien. Ne? Meistens gibt es so eben solche Aggro-Decks, das kennt man auch aus Magic und ähnlichen Sachen, wo man eben ganz schnell versucht zu gewinnen und nach hinten raus wird's flach. Dann gibt es so Mid-Range-Decks, die eben in der Mitte des Spiels sozusagen ordentlich aufholen. Und es gibt auch so, ja, oder Endgame-Decks, die dann die ganz schweren Karten zum Ende des, sozusagen erst im späteren Spielverlauf rauskriegen, irgendwie, die teuer, aber mächtig sind und so weiter. Ne? Und natürlich in so einem Kosmos kristallisiert sich dann heraus sozusagen. Und aktuell ist es so überschaubar, dass man sagen kann, 2 bis 3 Decks sind eigentlich die, die am erfolgsversprechendsten sind in diesem Kontext.
Bist du da im
Ja, bei Magic wird es schon schwieriger.
Bei diesem Lorcaner einigermaßen im Bilde, was die aktuell, das aktuelle Meta angeht?
Ja.
So ein bisschen? Wie bist du drauf gekommen? Einfach nur durch das Spielen und das, was die anderen spielen? Und so durch das Betrachten der verschiedenen Karten und der möglichen Synergien? Oder hast du dich da praktisch wirklich weitergebildet in externen Quellen?
Ja, also erst das eine, dann das andere. Ne? Also erstmal, man fängt halt irgendwie an und dann weiß man noch gar nicht, beschäftige ich mich jetzt eigentlich mehr damit oder nicht. Und dann so, ach, das gefällt mir irgendwie ganz gut. Und dann merkt man, dann kommt man mit anderen in Kontakt, Mensch, ah ja, die sind ja jetzt irgendwie viel besser. Und die haben ganz andere Decks, die spielen ganz andere Strategien, andere Karten. Dann schaut man sich das so ein bisschen an, ah ja, okay, diese beiden Farben, okay, das scheint eine gute Kombination zu sein. Und dann bin ich drauf gekommen, Mensch, einfach mal nachzuschauen, was sind denn so, wenn man sich hier die Turniere anschaut und die Empfehlungen, was kristallisiert sich denn da raus? Und da gibt's dann Aufzeichnungen, Spielaufzeichnungen natürlich online, da kann man sehen. Und natürlich auch die Gewinnerdecks werden dann gelistet. Da hat man so Listen mit Karten sozusagen von den Gewinnerdecks, kann man sich anschauen. Und dann sieht man auch, aha, ja, also es gibt eine gewisse Varianz. Da spielt mal einer diese Karte und ein anderer spielt jene. Aber die sind ähnlich aufgebaut. Die haben eine ähnliche Strategie. Und es gibt auch bestimmte Karten, die eigentlich immer wieder auftauchen, die dann so Schlüsselelemente der Strategie sind. Und dann kann man sagen, okay, also diese 4 Karten zum Beispiel, die braucht man eigentlich immer als Schlüsselstrategie und dann kann man so ein bisschen variieren mit anderen Sachen.
Ich habe in meiner Call of Duty Phase auch relativ schnell angefangen, externe Quellen ranzuziehen und auch gerade bei Mechabellum. Einfach Profis zuschauen, macht unglaublich viel Spaß und ist auch sehr lehrreich. Und in der Call of Duty Phase war es eben auch die Hochzeit von YouTube mit so mit diesen Videos von so Jugendlichen, die viel jünger waren als ich und viel besser und die mit laut kreischender Stimme jeden Tag irgendeine neue Sensation mit krassen Thumbnails verkündet haben. The best weapon! This is like a wallhack und so weiter, aber die durchaus Wissen für mich hatten, ne? Die verschiedenen Waffen durchprobiert haben, was ihr Streuverhalten, was ihren Damage-Drop-Off auf die Distanz anging und solche Geschichten, die herausgefunden haben, wie oft man wen wo treffen muss, mit welcher Waffe und dann eben Entscheidungen getroffen haben, auch was Kombination mit den verschiedenen Perks anging. Das hat mir wirklich geholfen, meinen Game zu verbessern. Die haben mir Netspots gezeigt und eben auf einem hohen Niveau gespielt, sodass ich mir auch tatsächlich da so ein bisschen diese intuitive Taktik, die da gespielt wird bei Call of Duty anzutun. Wie reagierst du, wenn du auf einen Gegner triffst? Dieses Hinlegen und gleichzeitig Ballern zum Beispiel ist auch so eine Taktik, die sich dann einfach irgendwann etabliert hat. Und das finde ich sehr spannend. Und ich finde es sehr interessant, wie so ein Metagame sich rausbildet und wie es sich so etabliert, wie es praktisch, eigentlich ist es ja eine Art Mode. So eine Modeerscheinung. So, alle spielen jetzt plötzlich das. Das ist wie plötzlich, wenn in der Schulklasse plötzlich alle irgendwie sich entschieden haben, dass die Marke jetzt die coole Hosenmarke ist und ihre Eltern anflehen, ihnen doch bitte diese Hose zu kaufen, obwohl es so viele verschiedene Hosenmarken gibt. Es ist aktuell irgendwie das geworden.
Ja, und das ist manchmal schwer zu beurteilen. Wie ist das jetzt eigentlich zustande gekommen? Man kann nur beobachten, es kristallisiert sich irgendwie heraus. Da ist passiert irgendwie was und es kristallisiert sich das eine oder das andere heraus. Und dann sitzt man natürlich da, wenn etwas so allgegenwärtig ist, dann muss man darauf reagieren sozusagen. Also dann muss man damit arbeiten. Dann kann man es nicht mehr ignorieren, wenn es so präsent ist. Ne? Und das ist natürlich das, was man beobachtet. Aber wie die Mode, haben wir auch schon gesagt, steht es in so einem Wandel. Das passiert sogar dann, wenn sich die Regeln eigentlich gar nicht ändern. Aber vielleicht findet jemand was Neues raus, eine noch bessere Strategie sozusagen aus dem sozusagen Fundus schier endloser Neukombinationen von neuen Möglichkeiten und auf einmal merkt, das ist ja noch besser, damit komme ich jetzt noch besser voran und dann
und ein, kommt es ein sehr populäres Meta ist auch gleichzeitig eine Riesenschwäche, wenn du mit einer Taktik antrittst, die so populär ist, dass der Gegner damit rechnen kann, dann ist der Gegner ja schon fast auf der besseren Seite, weil er sich sozusagen vorbereiten kann auf das, was du höchstwahrscheinlich tust, weil er vielleicht bei Magic oder bei solchen Sammelkartenspielen sehr schnell erkennt, okay, das ist diese Sorte Spiel und dann vielleicht inzwischen längst Strategien hat, um dem komplett irgendwie die Knospe abzuknipsen, bevor das Ganze erblühen kann.
Ja, also oft reicht natürlich sozusagen eine einzelne Karte zu sehen, um zu wissen, was für ein Deck hier gespielt wird zum Beispiel, genauso wie in anderen Spielen sozusagen dann vielleicht, du siehst, okay, welcher Character-Pick ist hier sozusagen und dann weiß man schon, was wird der nächste Pick sein oder welchen Counter-Pick sollte ich auch machen. Das ist ja zum Beispiel so ein Meta bei MOBAs, wo man so dann im Profibereich abwechselnd Figuren auswählt. Da ist es dann anders als beim Casual-Spiel. Mhm. Da wird abwechselnd ausgewählt. Und man kann auch dann bestimmte Figuren bannen, die dann nicht gewählt werden dürfen. Das ist so ein bisschen auch so ein Counterbalancing. Und dann sieht man, okay, was wird gepickt? Dann sagt man, okay, wenn diese Figur da ist, dann wäre es jetzt sozusagen Meta eine gute Strategie, wenn eine bestimmte zweite Figur dazu ausgewählt wird. Und dann kann man sagen, nee, die müssen wir jetzt bannen, weil wenn wir die beide auf dem Feld haben, dann sieht es schlecht aus für uns.
Und dann hat vielleicht, das ist ja auch echt spannend, ich habe mal eine Zeit lang auch, und das ist nicht leicht für jemanden wie mich, solche Dota- und League of Legends-Turniere mit angeschaut, auch die Live-Übertragungen. Weil es ja nur, das ist E-Sport auf hohem Niveau, da sind riesige Preisgelder unterwegs. Das, auch wenn das für mich persönlich eigentlich böhmische Dörfer sind, ist das eigentlich nicht zu ignorieren, das muss man schon ernst nehmen. Und ich fand es hochspannend, auf welchem Niveau das eben stattfindet, gerade diese Picking-Phase, wo die Shoutcaster auch durchaus was zu sagen haben, die ganz aufgeregt darüber reden, wer jetzt hier wen wählt, die auch wissen, die Spieler kennen nicht alle, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Helden eines MOBAs gut, sondern die haben auch ihre 4, 5, mit denen sie sehr, sehr viel spielen. Und dann steht auch noch der Trainer dahinter und berät sie bei dieser Entscheidung, der weiß, wie die Teammitglieder welche Charaktere spielen, der vielleicht auch die Gegnermannschaft recherchiert hat, besonders gut und da so ein bisschen diese ganzen taktischen Entscheidungen mittreffen kann. Und diese Phase des Picking ist erstaunlich lang im Vergleich zu einer klassischen Lobby. Und sehr dramatisch, ohne dass ich wirklich wusste, warum. Aber ich fand das einen hochfaszinierenden Teil dieser Runden. Und es ist schon sehr spannend. Halt nur für ein eingeweihtes Publikum wirklich verständlich, was ich für ein Riesenproblem von E-Sports halte. Aber da weichen wir jetzt gerade auf ein völlig anderes Gleis. Aber ich setze den Zug mal zurück auf eine Stelle, wo der Spieleentwickler das wahrscheinlich auch beobachtet. Und der wird sicherlich sehr viel Telemetrie haben und Daten und sich entscheidet, in das Meta einzugreifen. Indem man das Spiel patcht, wie die FIFA, die plötzlich mal ein paar Details der Fußballregeln ändert. Oder im US-Sport ist es ja noch viel häufiger, wo irgendwie alle 3, 4 Jahre mal in einigen Nuancen die Spielregeln von Baseball, Football und Basketball geändert werden.
Ja, also es passiert tatsächlich häufiger, als man so denkt. Das ist auch wieder etwas, was man, glaube ich, dann nur mehr mitbekommt, wenn man sich da tiefer mit dem Sport beschäftigt. Wie gesagt, ich hatte ja Fußball noch mal ein bisschen nachgelesen. Auch da gibt es jetzt ganz neue Änderungen sozusagen, die jetzt für die nächste Meisterschaft dann relevant werden zum Beispiel. Das sind dann manchmal so Detailänderungen wie bei einer Kopfverletzung darf zusätzlich ausgewechselt werden. Ja, das ist etwas, was aktuell besprochen wird. Normalerweise darf man sozusagen Wechsel sozusagen limitiert, ne? Also man darf nicht beliebig viele Spieler immer auswechseln. Ne? Das würde vielleicht wieder Dinge zu einfach machen, einfach da ganz viele auszutauschen, wie man lustig ist. Deswegen ist begrenzt. Als hat man gesagt, okay, und die Regel ergibt sich sozusagen so aus externen Gesundheitsgründen, dass man erlaubt sozusagen zur Vorbeugung bei Kopfverletzungen einen zusätzlichen Wechsel zu gestatten. Damit es nicht der Trainer jetzt hier nicht abwägen muss zwischen der Gesundheit und der Strategie, dass man sagen kann, ich darf den auch so tauschen, ohne dass es ein Nachteil strategisch ist für mich.
Ja. Und wenn dann im nächsten, in der nächsten Spielsaison ganz viele Spieler, wenn sie irgendwie erschöpft sind oder sonst wie eine Verletzung haben, aber die drei Wechsel schon durch sind, zum Tor rennen und sich die Stirn blutig schlagen, dann wird diese Regel dann wahrscheinlich wieder weiter verändert, ne? Weil das Meta wächst immer mit den Patchnotes.
Ja, das kann man natürlich auch gerade bei diesen Spielen wie MOBAs und Hero-Shootern beobachten. Mhm. Da ist zum Beispiel natürlich immer eine große Veränderung. Der Release eines neuen Heroes oder Champions, der verändert dann dieses ganze Spiel sozusagen. Ne? Also das ist eine große Veränderung.
Ja, oder eben auch ebenso wichtig, ein Patch erscheint. Egal ob klein oder groß, ab einem gewissen Spielniveau ist die Lektüre der Patchnotes Pflicht.
Ja, also das kann den Unterschied machen.
Wie wirkt sich dieser Patch auf meine Spielweise aus? Ich lese mir dann vor allem mit Interesse die Einheiten oder die Helden durch, die ich am liebsten spiele. Wie wurden die jetzt verändert? Was wurde besser gemacht? Was wurde gebufft? Was wurde schlechter gemacht? Was wurde genervt? Sehe ich hier irgendwo, dass der Entwickler konkret eine beliebte Metataktik ins Visier genommen hat? Oho, ja. Mustangs machen jetzt bei Mechabellum einen Tick weniger Schaden. Einige der Upgrades für Mustangs sind einen Tick teurer geworden. Ich sehe, der Mustang-Spam soll eingedämmt werden. Das ist ja interessant. Mhm. Aha, meine geliebten Vulcans wurden nicht genervt, dann bleibe ich weiter bei meiner Taktik und so weiter. Und das ist plötzlich, also für einen Casual-Spieler sind die Patchnotes eigentlich egal. Für jemand, der ambitionierter ist, ist das Pflichtlektüre. Das ist hochspannend.
Kann den Unterschied machen, ob eine Figur noch viable ist oder nicht. Ja. Wenn du merkst, jetzt dauert es irgendwie 0,5 Sekunden länger, einen bestimmten Spell zu casten, sagst du, der ist damit unbrauchbar geworden. Ne? Also das kann passieren, dass bestimmte Sachen das komplett rauskatapultieren, sagen, okay, damit kann ich diese bisherige erfolgreiche Strategie überhaupt nicht mehr so erfolgreich durchführen. Und dann ist das gestorben sozusagen. Also solche, was jetzt für den Laien sozusagen, sage ich mal, wie eine Detailveränderung klingt, kann sozusagen hier einen ganz, ganz großen Unterschied machen.
Und hier haben ja auch Videospiele den Vorteil, dass Entwickler einfach solche Patches einspielen können und somit die Regeln für alle verändern. Und das ist dann halt so. Und weil die Regeln im Gamecode eingebaut sind und weil sie unsichtbar sind. Anders als sowas wie Magic the Gathering, ne, wo die Karten erschienen sind, ne, 27.000 Stück, die sind da draußen im Umlauf und die kann jeder aus seinem Schrank nehmen und sich ein Deck zusammenbauen und dann stehst du da. Da gibt's dann die Krücke, dass bei Turnieren ein paar Regeln existieren, dass gewisse Karten da verboten sind. Einfach aus solchen Gründen, um eben irgendwelche Exploits, irgendwelche extrem dominierenden Strategien, die sich als eben auch Spielspaß zerstörend erwiesen haben, dass die dann eben verhindert werden.
Ich würde jetzt diesen Punkt gerade vielleicht für uns nochmal zum Anlass nehmen, diesen Blick noch so ein bisschen auszuweiten, weil ich finde oder jetzt beobachtet habe, auch in dem, was wir darüber besprochen haben, haben wir eigentlich fast schon ein weiteres Metaspiel aufgedeckt hier. Wenn wir nämlich diesen Wettlauf quasi dann betrachten zwischen SpielerInnen, die Strategien entwickeln auf der einen Seite und dann EntwicklerInnen, die dem entgegenpatchen sozusagen, dann haben wir da auch natürlich so eine Art Metaspiel, das sich daraus entwickelt, das aus dieser Interaktion dann resultiert sozusagen. Ne? Also der Entwickler sitzt auch da und spielt ein Spiel und das Spiel ist sozusagen, finde hier die Lücken, die von meinen SpielerInnen ausgebeutet werden und stopft die sozusagen oder reagiert irgendwie darauf. Das heißt, die spielen auch ein Metagame.
Richtig. Das Spielziel für den Entwickler ist auch ein ganz anderes. Die wollen, dass das Spiel extrem ausgeglichen ist, dass in den Statistiken die Siegchancen bei den verschiedenen Helden, bei den verschiedenen Einheiten, was man da so hat, relativ gleichmäßig verteilt sind. Die wollen nicht, dass irgendwie nur 3 von 12 Charakteren überhaupt gerne gewählt werden. Die wollen sozusagen so ein bisschen die Wogen glätten, die Wellen. Die Spieler hingegen wollen gewinnen. Ganz einfach. Und die wollen eine leichte Lösung dafür haben. Nichts Komplexes. Also die wollen einfach, ne, dieses Metagame ersetzt ein Stück weit Skill. Die richtige Taktik, das richtige Geheimrezept in der Hosentasche hilft einfach enorm, die vielleicht einen Skillunterschied zu jemandem auszugleichen, der jetzt das Meta nicht so gut kennt oder jetzt das Aktuelle nicht in der Hosentasche hat.
Ja, da kann man sozusagen mit Wissensvorsprung, kann man dann diese Fähigkeiten an der Maus vielleicht ausgleichen. Ne, das ist ja auch manchmal, was man dann den älteren SpielerInnen auch im Sport unterstellt, was die sozusagen an Reflexen jetzt verloren haben über die Altersspanne, machen die dann durch ihr Metawissen wieder wett. Und das kann natürlich hier bei Games ist es genau das Gleiche. Und deswegen würde ich auch sagen, zu dem Profi-Skill gehört dieses Metawissen ganz genauso dazu wie alles andere. Das kann hier den entscheidenden Unterschied machen oder sogar eben andere Schwächen vielleicht ausgleichen, wenn man besonders gut sich damit auskennt.
Ja, und der clevere Profispieler, der liest halt, der studiert genüsslich und ausführlich die Patchnotes oder der experimentiert vielleicht auch irgendwie mit in Bot-Matches rum und prüft Theorien und so weiter und dann ist das schon schön. Wir haben jetzt Metagaming relativ hart fokussiert auf kompetitive Mehrspielertitel, wo er auch eigentlich hingehört. Aber ich bin der Meinung, schon irgendwie etwas, was ich hier und da auch bei Singleplayer-Games sehe. Und zwar konkret beim Thema Speedrunning. Ist natürlich auch wieder kompetitiv, stimmt, ne? Weil es sehr viele Leute betreiben, im Wettbewerb miteinander, halt asynchron. Aber auch hier habe ich den Eindruck sehr stark, dass sich hier so eine Art Metagame entwickelt.
Absolut, das finde ich auch, ist bestimmt der nächste genauso spannende Bereich, sozusagen, wenn wir von dem klassischen kompetitiven Spielen hier weggehen, was wir sozusagen unter dem klassischen E-Sport-Begriff fassen würden. Da Speedrun sozusagen, obwohl es auch kompetitiv ist, ja eher ein eigener Bereich sozusagen, der hier selten damit vermischt wird, aber im Grunde nach ganz ähnlichen Regeln abläuft und auch ein Meta hat. Und was man hier, finde ich, nochmal spannend sehen kann, ist dieses Zusammenwirken der Community. Mhm. Also wo so eine Schwarmintelligenz quasi am Meta arbeitet, weil irgendwie arbeitet man zwar gegeneinander, aber man arbeitet auch irgendwie miteinander.
Ja.
Und wenn dann zum Beispiel jemand eine neue Strategie hat oder einen neuen Glitch gefunden hat in einem Spiel, dann kann der dazu führen, dass man noch mal 10 Sekunden mit dieser besonderen Spielweise gut machen kann, was in bestimmten Spielen halt Welten sein können. Wenige Sekunden noch sozusagen schneller zu sein als jemand anderes. Und das ist natürlich total spannend. Und dann ist es natürlich so, dass Speedruns immer dokumentiert werden müssen, natürlich, um glaubhaft zu sein, dass man sie nachvollziehen kann. Und so verbreiten sich die Strategien dann natürlich auch. Der Mensch, der hat jetzt eins gefunden. Und dann ist sozusagen die nächste Hürde natürlich, kann ich das umsetzen? Kann ich es auch, das ist natürlich, ne, wieder dann eine individuelle Skillfrage. Ich habe ja, das habe ich dir in der Vorbesprechung erzählt, zum Beispiel mal diesen Contra, die Historie von Contra-Speedruns gesehen, wo es dann darauf ankam, okay, man wusste quasi, dass es eine bestimmte Pattern gibt, wie man die Schusstaste drücken muss. Jeder Schuss musste noch einzeln abgefeuert werden. Es gab kein Dauerfeuer. Und das Spiel konnte gleichzeitig nur 7 Kugeln oder sowas gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen. Und dann konnte man das ein bisschen optimieren, indem man im gewissen Rhythmus und möglichst schnell diese Schusstaste gedrückt hat. Das musste man einerseits wissen. Ja, dann konnte man sozusagen die Anzahl der Kugeln, die gleichzeitig auf dem Bildschirm waren, so optimieren, dass wenn eine verschwand, sozusagen man gleich die nächste raushaute. Und man musste aber auch in der Lage sein, das natürlich umzusetzen. Dann gab es irgendwie so Spieler, die konnten dann angeblich bis zu 14 Mal eine Taste drücken pro Sekunde.
Das glaube ich gern. Ja. Muskelgedächtnis und so weiter. Das ist eh krass, wie im Speedrunning-Bereich eben dieses Maß an Geheimwissen, dass das Spiel einem nicht mitteilt, weil das Spiel das auch höchstwahrscheinlich gar nicht annimmt, dass du auf diese Art und Weise spielst, dass du völlig andere Spielziele setzt. Und da hast du Spiele, wo die Spieler auf den Fußboden gucken, weil das Spiel dann mit etwas schnellerer Laufgeschwindigkeit ist, weil die Framerate nicht so hart belastet wird. Und die schauen dann das komplette Spiel über auf den Fußboden. Es gibt Spiele, wo Leute Bunny-Hopping betreiben oder ähnliches, weil es einfach irgendwelche Bugs oder Besonderheiten im Bewegungs- und Physiksystem sind, dass die dann eben dann einen Tick schneller unterwegs sind oder die ganze Zeit sprinten, kriechen und immer wieder mit so einer Hechtrolle praktisch unterwegs sind, weil es eben auch ein Tick schneller ist. Und das ist da die Spitze des Eisbergs. Und dann gibt es noch ein so großes Maß an Strategien, die so ein Speedrunner sich aneignet. Und das war für mich auch ein großer Augenöffner, als ich mal so ein Aber-Warum gemacht habe. Wer macht denn sowas? Wir haben ähnlich klingende Formate mit einer Speedrunnerin, die eben, wo ich gedacht habe, ne, das sind Leute, die spielen ein Spiel und die klopfen das wie so ein Zwerg in Moria, ja, klopfen die an jeder Wand nach der Möglichkeit, ist hier ein Glitch, ist hier ein Exploit, aber nee. Vor allen Dingen nehmen die sich bekannte Exploits und Glitches und Strategien und versuchen, die selber zu perfektionieren. Es ist total selten, dass überhaupt mal jemand was Neues findet. Und wenn er was findet, dann ist das innerhalb von wenigen Tagen in der kompletten Community bekannt und sie nimmt sich die Information und bastelt sich daraus selber die Strategie. Und das muss dann auch jeder für sich entscheiden. Ne? Kann ich diesen Sprung, der framegenau durchgeführt werden muss und mir 5 Sekunden spart? Oder ist der mir einfach zu schwer? Und dann muss ich für mich eine andere Strategie finden. Und eine andere Route.
Ja, es gibt da zum Beispiel Strategien, die gelten als riskant. Ne? Also die sind dann so schwierig oder haben eine Glückskomponente, sodass man sagen muss, okay, traue ich mich in diesem Run diese riskante Strategie anzuwenden, wenn ich weiß, die klappt nur in einmal von 5 Durchläufen. Ne? Dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 2 Sekunden verloren. Wenn ich es aber schaffe, jetzt mit Glück diese Strategie durchzukriegen, kann ich wieder 3 gut machen. Das heißt, dann würde ich vielleicht sozusagen entscheiden, in diesem Run das Risiko einzugehen, weil das vielleicht meine einzige Möglichkeit ist, das wieder aufzuholen. Wenn ich aber die Nase vorn habe, würde ich vielleicht sagen, jetzt play it safe, nicht jetzt noch diese Risikostrategie dazu packen und dann riskieren, dass alles schief geht.
Ja, ist schön. Ein witziges Metagame, weil es halt so ein bisschen kollektiv eigentlich stattfindet. Das ist eher gemeinschaftlich, aber es trotzdem, am Endeffekt ist es dann der Wettbewerb, dass jeder seinen Skill miteinander misst und der die beste, die optimale Kombination aus diesen Metastrategien, ne, bekannte Glitches, Exploits, Abkürzungen und so weiter, plus sein eigener Skill, eben die Ausführung davon auf optimale Art und Weise, wer das an den Tag legt, der gewinnt dann am Ende. Hochinteressant. Und wie gesagt, da gibt's wirklich spannende Dokus. Ich habe mir mal eine lange Doku angeschaut, so ein Video-Essay über Weltrekorde in Trackmania, die über Jahre hinweg immer wieder unterboten wurden. Hochfaszinierend. Und das ist auch das Spannende am Metagaming, dass es Zeit braucht. Zeit und einen unglaublich große Anzahl an Stichproben, die sozusagen die Schwarmintelligenz macht, um überhaupt mal rauszufinden, wo kann man hier was besser machen. Gerade bei diesen Time-Attack-Spielen wie Speedrunning oder Trackmania, aber eben auch bei Multiplayer-Spielen, wo der Spieleentwickler vielleicht automatisierte und später dann mit Beta-Testern durchgeführte Tests durchgeführt hat, erst intern, dann extern mit einer langen Alpha- oder Beta-Phase. Und 2 Tage nach Release sind alle Erkenntnisse davon komplett über dem Haufen geworfen. Es haben sich Metagames entwickelt, mit denen hat niemand gerechnet und das ist gerade mal Woche 1. Aber das geht dann noch so lange weiter, das ist super spannend.
Mir ist gerade noch mal eingefallen, wie man das begrifflich vielleicht auch noch mal ein bisschen abgrenzen kann, weil ich vorhin sage, so ungeschriebene Regeln gegenüber den festen Spielregeln. Mhm. Vielleicht könnte man aber auch sagen, es handelt sich im Grunde um Konventionen, die sich durchsetzen. Das ist vielleicht noch mal ein ganz guter Begriff, habe ich gerade gedacht, weil der passt auch noch zu ein paar anderen Sachen, die ich mir dazu überlegt habe, wo sich eigentlich überall beim Spielen über die Regeln hinaus solche Konventionen durchsetzen, die man als Meta letztendlich bezeichnen könnte. Und eine Sache, an die ich gedacht habe, und das kennst du wahrscheinlich auch, es gibt mitunter, auch auf deinem eigenen Sofa vielleicht, Hausregeln.
Selbstverständlich.
Ich erinnere mich da zum Beispiel an so Sachen, also wenn du so Fighting-Games hast, da war es dann früher auf der PlayStation, ich glaube PlayStation 1, Tekken. War es verpönt, mit gewissen Figuren zu spielen. Mit Eddie zum Beispiel. Mhm. Ja, Eddie war entweder kategorisch verboten, weil man gesagt hat, das ist ja eine Figur, da drückst du wild Tasten, dann tanzt er da herum. Das ist überhaupt kein Skill.
Das ist dieser Capoeira-Kämpfer, ne?
Das ist ungerecht. Der ist außer Konkurrenz. Der ist verboten. Der darf nicht gespielt werden. Oder es galt zumindest als verpönt, wenn er gespielt wurde.
Mhm. Schön, ja.
Oder auch, warte, Frage vielleicht auch mal, wer gibt ab? Gewinner oder Verlierer?
Ja, der Verlierer natürlich. Aber stimmt, die Hausregel, ne? Oder genauso die ungeschriebene Hausregel, dass der Besitzer der Konsole den guten First-Party-Controller hat und die anderen müssen mit diesem Plastikdinger von Madcats spielen, was ohnehin total unfair und blöd war. Ich finde es generell interessant, ja, wie ich auch, wenn ich mir anschaue, wie Kinder heutzutage Verstecken spielen und so weiter, die haben da auch inzwischen völlig neue Spielregeln und entwickeln auch hier und da besondere Sonderregeln und Metagames. Das Spiel Uno spielt kein Mensch nach den offiziellen Spielregeln. Niemand. Denn wenn jemand 2 Ziehen legt, darfst du nicht noch eine 2-Ziehen-Karte drauflegen und dem deinem nächsten Nachbarn 4 ziehen lassen. Das ist nach den offiziellen UNO-Regeln nicht möglich. Wenn du die 2-Ziehen-Karte gelegt bekommst, musst du 2 Karten ziehen, keine Alternative. Der UNO-Twitter-Account versucht verzweifelt, diese Wahrheit zu predigen und alle ignorieren ihn komplett und konsequent, weil es einfach die aktuelle Konvention ist, UNO halt anders zu spielen, als eigentlich der Hersteller sich ausgedacht hat. Und das finde ich hochinteressant.
Ja, ich glaube auch, es hat wie beim Fußball gute Gründe, nämlich das Spiel wird unterhaltsamer.
Ja.
Ja, du hast dann zum Beispiel eben nicht mehr, du kannst nicht mehr risikolos einfach diese 2-Aufsammeln-Karte spielen. Du musst dann damit rechnen oder abwägen,
dass es reihum geht,
dass da ein Konter kommen kann. Ja, dass das wieder bis zu dir zurückkommt. Ja, also das kennt man, überlegt man sich, ich habe ja 2 davon. Mhm. Ne? Dann traue ich mich, die zu legen, weil dann könnte ich ja noch mal eine als Konter widerlegen, falls es bis zu mir zurückkommt. So zum Beispiel. Auch können wir einsteigen in alle möglichen Kartenspiele, ne? Irgendwie Skat und Doppelkopf und Co. und wie sie alle heißen, gibt's immer so noch mal gewisse Hausregeln, wo man sagt, okay, die erste 10 geht über die zweite. Wer das spielt, weiß, wovon ich rede. Wer nicht, denkt sich, hä?
Freilich, ja, oder Ramsch, machen wir mit Bock und Ramsch? Ja. Sonst macht's ja keinen Spaß.
Genau, spielt man mit.
Wir haben früher nie mit Ramschen gespielt. Was soll das denn? Das ist ganz hervorragend.
Genau, all solche Dinge, das wird dann durch Hausregeln im Grunde geregelt, die dann Konventionen sind. Genau. Auch wie man bestimmt, wer anfängt. Ne? Mhm. Brettspiele machen sich oft die Mühe, in die Anleitung zu schreiben, eine Regel, wie bestimmt wird, wer anfängt. Ja. Aber vielleicht sagt man so, wir würfeln das aus. Oder der Jüngste fängt an oder was auch immer.
Ich war, oh Gott, das ist eine ganze Weile her, ich war mal bei so einem Brettspiel-YouTube-Kanal. Ich guck mal, ob ich den jetzt auf die Schnelle noch finde, weil ich krieg ihn auf die Schnelle nicht mehr. Und die hatten, und da habe ich auch einen, die hatten mich mal eingeladen, ich habe ein Spiel gespielt, Hunter und Crone, der Brettspielclub. Da war ich mal zu Besuch und ich habe so ein Chronicles of Crime, so ein Smartphone-unterstütztes Brettspiel gespielt. Das war ganz witzig, aber viel witziger war das Goodie, was sie mir dann nachher noch geschickt haben. Und zwar hatten die so als Merchandise einen Abreißkalender für jeden Tag. Und auf der Rückseite war also eine einzigartige Regel dafür, wer anfängt. Eine hervorragende Idee. Also wirklich, also für jeden Tag eine neue Regel, wer anfängt. Und meine persönliche Hausregel, wenn wir am Brettspieltisch sitzen, wer zuletzt Nummer 2 gemacht hat. Weil das ist ein super Conversation Starter. Das lockert dann immer gleich die Stimmung.
Ja, okay. Also entweder startet das oder beendet das alle Konversationen am Tisch.
Ich finde das super, weil Ältester und Jüngster ist total unfair, weil es in ähnlichen Konstellationen dann immer ähnlich läuft. Das ist, empfinde ich als total unfair und so. Und das ist angenehm. Die Peristaltik, das ist ein blinder Richter. Ja, sehr fair.
Ja, das ist richtig.
Sehr parteilos.
Absolut. Ja, da ist mehr oder weniger der Zufall am Werk, könnte man sagen.
Obwohl es natürlich dann auch ein Min-Maxing gibt im Metabereich. Da sind wir die Leute mit Reizdarmen vorne. Aber das geht viel zu weit. Das geht viel zu weit. Ich merke, ja, ich habe den Bodensatz erreicht, das Fass ist leer.
Okay, Moment, ich mache noch mal was anderes. Wir machen ein kleines Spiel, pass auf. Die Hörerinnen und Hörer da draußen an den Endgeräten können mitspielen. Wir gucken mal, was passiert. Wir haben das ja vorher nicht abgesprochen. Ihr stellt euch einfach vor, also ihr da draußen und du, Sebastian, du startest ein Spiel bei dir. Ne? Du hast jetzt atypischerweise hast du einen Controller zum Spielen.
Habe ich oft.
Ja, hast du sogar auch. Ja.
Ich habe hier einen liegen, ich nehme den in die Hand, um das mitzufühlen.
Ja, vielleicht denn sogar können wir sofort, das ist eine Nintendo-Konsole. Aha. Und da geht der Startbildschirm an, der erste Bildschirm geht an und unten blinkt ein Text. Mhm. Push, was pushst du? Was sagt das Spiel dir, was du pushen sollst?
X, also die Taste unten in der Mitte. Bei der PlayStation ist es X, bei der Xbox ist es A. Ich weiß nicht, wie es bei Nintendo heißt. B oder A, glaube ich.
Vielleicht sogar Push Start noch. Oder wie bei den Arcade-Automaten.
Ja, aber ich drücke inzwischen die Bestätigen-Taste. Das ist die intuitiv richtige.
Die auch meistens trotzdem geht. Genau, aber du hast genau das gemacht. Du hast eine Konvention gelernt, welche denn typischerweise die Taste ist, die man drückt. Also es gibt vielleicht dann so 2-3 Varianten noch davon, die sich so durchgesetzt haben. Meistens ist es die Taste unten. Bei Nintendo die Taste rechts, dann der A-Knopf oder eben diese Start-Taste. Und Klammer auf, in Wahrheit ist es meistens egal, man kann alles drücken,
aber,
um da wirklich alle abzuholen. Aber es gibt eine Konvention, was man typischerweise zu drücken hat. Jetzt stellst du dir vor, du hast natürlich den Controller wieder von dir geworfen und sitzt jetzt mit Maus und Tastatur, hast einen neuen First-Person-Shooter eingelegt. Und du fängst an, das Tutorial zu spielen. Das ist aber so, das sagt dir nicht die Tasten, das sagt dir aber, was du tun sollst. Und dann kommt da ein Abgrund und dann sollst du springen. Welche Taste drückst du?
Space!
Natürlich. Dann sagt das Spiel dir schießen. Welche Taste drückst du?
Linke Maustaste.
Ja, natürlich. Genau. Also das sind ja alles Konventionen. Die sind im Grunde ungeschriebene Regeln. Mhm. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Man dürfte das auch anders machen. Ist nicht verboten. Aber es hat sich eben so durchgesetzt. Auch das finde ich auch etwas, woran ich gedacht habe beim Meta. Also so eine ja, kein Game vielleicht mehr, aber zumindest im Bereich dieser Konvention einfach Sachen, die sich durchgesetzt haben auf der Meta-Ebene. Mhm. Und man merkt das auch manchmal, wenn sich dann Spiele nicht an diese Konventionen halten.
Oh ja.
Typischerweise ist ja auch Springen auf dem Controller dann oft auf dem A-Knopf oder auf dem unteren. Bethesda sagt aber,
oh Gott, ja,
nix. Das ist die Taste, die oben ist.
Shadow of the Colossus auch manchmal. Also das Original Shadow of the Colossus hatte Springen auf der Kreis- oder Viereck-Taste. Ja. Ich weiß nicht mehr wo. Es war falsch. Es war furchtbar. Da war X festhalten oder sowas. Das ging gar nicht.
Ja, oder auch interessanterweise, wenn wir an Souls-Likes denken, die haben ganz eigene Konventionen durchgesetzt. Mhm. Ne? Üblicherweise wusste ich, dass ich irgendwie auf den Face-Buttons meine Schläge ausführe. So ist das in Fighting-Games ja auch.
Mhm. Und die haben nicht in den Souls-Games.
Nein, natürlich nicht. Die haben jetzt ist jetzt auf einmal Schlagen, also schwerer Schlag und leichter Schlag oder sowas, auf den Schultertasten. Mhm. Aber wenn du so ein Spiel einlegst, dann weißt du das sofort. Dann kommst du nicht mehr auf die Idee, jetzt irgendwie den A-Knopf da zu drücken oder den B-Knopf oder was auch immer. Ne? Klassischerweise früher war es X und Y irgendwie. Ne? Ja. Also X leichter Schlag, Y schwerer Schlag.
Freilich, die kommt auf die Controllerbelegung an, wie das jeweils heißt. Nintendo und Xbox sind sich da von der Bezifferung ähnlich, aber die Belegung ist anders. Deswegen will ich da gar nicht so. Ich finde es sehr interessant, wie zum Beispiel Call of Duty mehr oder weniger dem Shooter eine Standard, also eine Konvention übergezogen hat, die inzwischen praktisch Standard ist. Wenn du bei einem Ego-Shooter irgendwas anderes tust als die Call of Duty-Steuerung, dann wirst du deine Spieler verlieren und alle werden mit der Stirn runzeln und das Ding weglegen und sagen, was? Nein. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich alte Spiele spiele für unsere Altbier-Podcasts, wo die Konvention noch nicht existiert. Das ist ja auch etwas super spannend, ne? Die Call of Duty-Steuerung ist super intuitiv am Controller. Und toll und schlüssig und spielt sich gut. Und es hat viele Jahre gedauert, bis die sich entwickelt hat. Es gab schon vorher Controller mit zwei Analogsticks und Schultertasten. Es mussten Jahre ins Land gehen, bis sich das sozusagen durchgesetzt hat. So viele Sachen, auch im Usability, Interface und so weiter. Das sind Erkenntnisse, mit denen könntest du dich in eine Zeitmaschine setzen und das auch zur C64-Ära umsetzen. Aber damals ist noch niemand drauf gekommen. Das finde ich auch interessant, dass man in gewisse Dinge, ne, das ist ja auch sowas wie eine optimale Strategie eigentlich, auch so eine Art Metagame, wie man das Spiel bestmöglich spielbar macht, dass sich auch das weiterentwickelt und dass das Zeit dauert. Zeit und ganz viele verschiedene Permutationen, Spiele, die rauskommen, Spieler, die spielen, Erkenntnisse, die gewonnen werden und Erkenntnisse, die sich langsam durchsetzen, Best Practices, die davon in irgendwelchen Vorträgen und Kursen den nächsten Generation Spieleentwickler beigebracht werden. Dann muss irgendwann auch ein Spieleentwickler kommen und diese Best Practices wieder einreißen und sagen, nee, halt, Blödsinn, wir stehen hier auf der Stelle, das ist noch viel besser. Und das ist eine hochinteressante Entwicklung. Gibt's in so vielen Bereichen, also auch Wissenschaft.
Und auch hier wieder spielt Popularität so eine große Rolle. Da würde ich nämlich auch noch mal, Call of Duty ist ein tolles Beispiel. Haben die allerbeste Steuerung sich ausgedacht? Also, naja, keine Ahnung. Die ist okay. Aber
wahrscheinlich nicht, ne?
Wir wissen es wieder nicht, ne? Es könnte viele geben. So ein Controller hat viele Tasten, so eine Tastatur auch. Also vielleicht könnte es da durchaus auch ein paar andere geben, die genauso gut funktionieren. Warum hat sich das früher nicht durchgesetzt? Ja, vielleicht hat es einfach diesen Durchbruch eines so großen Massenmediums noch nicht gegeben zu C64-Zeiten. Da gab es 100 Spiele und jedes dieser Spiele wurde aber von 100 anderen Personen gespielt und nicht immer von den gleichen. Ja. Es hat jetzt nicht ein Spiel irgendwie so alle erreicht, so ein Millionenpublikum erreicht. Das war vielleicht seltener. Und jetzt hast du in Call of Duty was, keine Ahnung, ne, 15 Millionen SpielerInnen dann erreicht. Das ist halt eine kritische Masse, sodass sich eine Konvention auch durchsetzen kann. Ne? Und dann sagen die nächsten Shooter, die dann nur von 1 Million gespielt werden, anstatt von 15 Millionen, ja, die sagen dann, da halten wir uns mal lieber an Call of Duty, dann können wir uns einigermaßen sicher sein, dass die Leute die Steuerung verstehen.
Schön.
Da beeinflusst das sehr.
Also es ist echt spannend. Und wo wir es vorhin gerade noch von Mario Kart hatten, ne, ist auch noch ein Detail, wo ich mich gerade frage, ist das Metagame? Die Tatsache, dass Mario Kart diesen geheimen Boost hat, so, wenn du in dem Moment, wo die 2 aufhört, so beim Countdown, ne, 3, 2, 1, los, in dem Moment, wo die 2 sich gerade auflöst, musst du ja Gas drücken und gedrückt halten für den Boost zum Start. Und das ist dieses kleine Geheimwissen von Mario Kart, was das Spiel dir nicht verrät, was dir aber hoffentlich dein Mitspieler im Splitscreen irgendwann mal sagt oder was du empört fragst, hey, wie machst denn du das? Das finde ich total zauberhaft und schön. Ich weiß nicht, ob man das als Metagame bezeichnet, was ist. Das ist ja schon irgendwie eher so ein Trick. Es ist ein Trick. Ja. Ja, das ist also ein Trick und der gehört dann einfach mit dazu und den kriegst du irgendwann gesagt. Und das finde ich auch eine ganz wunderbare, magische, kleine Sache, die das Spiel auch, glaube ich, zum zeitlosen Klassiker macht.
Die Frage ist natürlich auch einfach, setzt es sich durch? Ist es populär? Also ich glaube tatsächlich, es ist populär. Ob es jetzt in einem kompetitiven Mario Kart auch so wäre, weiß ich nicht. Spielt der Start von Mario Kart überhaupt eine wichtige Rolle? Also ist es vielleicht sogar egal, ob ich den Turbo-Start mache oder nicht. Er gibt mir ein gutes Gefühl. Also auf Gefühlsebene ist er total wichtig. Aber andererseits wissen wir, wer hinten ist, zieht das bessere Item. Das heißt, wenn ich in Sekunde 1 nach vorne booste, dann bin ich halt auch der Erste, der diese blaue Schildkröte abkriegt, weißt du? Da kann ich ja drauf wetten, dass irgendwann im Verlauf des Spiels ich nicht mehr Erster sein werde. Das heißt, ist es überhaupt auf dieser Strategieebene einen Vorteil, am Anfang nach vorne zu fahren? Nö, wahrscheinlich ist es bei Mario Kart egal. Deswegen wird es auch nicht so streng kompetitiv gespielt. Also wird es sicherlich auch, aber vielleicht nicht so sehr wie Spiele, die weniger Glückskomponenten haben. Ne? Also Glücksspiel wird ja doch auch als Abgrenzung gesehen, sozusagen auch beim E-Sport. Und wenn das so eine große Komponente hat, vielleicht nicht. Ich würde auch noch mal eine philosophische Frage mit zum Abschluss vielleicht stellen. Nämlich, ob nicht auch wirklich die Spielentwickler auch das Metagame spielen, wenn sie sich überlegen, welches Spiel sie als nächstes herausbringen.
Absolut, ja. Auch da gibt's ja dominierende Trends. Siehe die Blase der Battle-Royale-Spiele. Das war sozusagen das Meta, was dann alle gespielt haben. Und plötzlich war keiner mehr damit erfolgreich, weil es in dem Moment war es jetzt nicht so, dass der Gegner plötzlich was Besseres gespielt hat, aber es gab praktisch kein Bedürfnis mehr nach Battle-Royale. Der Markt war gesättigt. Und es hat From Software herausgefunden, dass das ein sehr cooles Meta ist, den Spieler mal wieder so richtig zu fordern. Und da spielen die anderen Entwicklern ihn praktisch exakt in den Fußstapfen. Da traut sich kaum jemand, dieses Meta noch irgendwie groß zu justieren, obwohl das ja eigentlich auf der Hand liegt, ne? Dass man Souls-ähnliche Spiele macht. Aber die sind alle sehr, 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 sehr nah dran an allen Konventionen, die Soulsborne-Spiele vorgelegt haben. Und das finde ich hochinteressant.
Ja. Das finde ich auch interessant. Ja, absolut. Zum Beispiel, weil wenn wir zurückdenken an die Anfänge der First-Person-Shooter, dann sind wir auch bei dem Begriff des Doom-Likes gewesen. Ja. Wie es in den alten Zeitschriften noch hieß, hier ist ein Doom-Klon oder ein Doom-like quasi irgendwie gemacht worden. Und es galt auch vielleicht eher so ein bisschen verpönt irgendwie sogar, so ein oller Klon. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Und hier hat es sich irgendwie, diese Konventionalisierung hat sich zu einem Genre durchgesetzt, einem First-Person-Shooter. Ja, heute würde niemand mehr Doom-like oder so sagen.
Ja. Und selbst da hatte ich den Eindruck, bei First-Person-Shootern gab es auch mal mehr Vielfalt, ein vielfältigeres Meta in dem Sinne, weil du hattest so viele verschiedene Steuerungsoptionen. Und man denke an den Gummiarm in Trespasser, diesem Jurassic Park Adventure. Man denke an die Tatsache, dass du bei Timesplitters und ich glaube auch bei GoldenEye, ich bin mir nicht ganz sicher, das habe ich nicht gespielt, dass so das Fadenkreuz nicht in der Bildmitte festgeklebt war, sondern dass man das Fadenkreuz über den Bildschirm bewegt hat und erst wenn du am Rand warst, ähnlich wie dann die Wii-Spieler auch gesteuert wurde, hat sich die Kamera gedreht und da herrschte auch noch eine gewisse Vielfalt, die heute nicht mehr existiert.
Das stimmt, ja. GoldenEye hatte das auch sozusagen. Mhm. Also wenn du das heute spielst, dann
furchtbar.
Also, ja, furchtbar. Das denkst du, okay, also das ist so, wo ich so evolutionsbiologische Gedanken bekomme, so von, wundert mich nicht, dass das ausgestorben ist.
Ja, ganz genau. Das ist interessant, auch wenn jemand fragst, der es damals gespielt hat, GoldenEye damals im Splitscreen auf dem Fernseher, traumhaft. Würdest du jetzt auch damit Spaß haben? Auf jeden Fall. Hier spiel's. Ich geht.
Ja, also da merkt man, dass diese Konvention auch auf dieser Komfortebene, auf dieser Steuerungsebene, die Schmerzen an diesen Spielen, finde ich. Da muss man sich sehr neu reingewöhnen. Ja. Eigentlich sind das schon immer noch ganz gute Spiele, so, ne? Aber an diese Sachen, da merkt man, was für ein Gewohnheitstier der Mensch dann ist, ne? An diesen Sachen.
Deswegen bin ich jemand, der diesen Trend der Remakes und Re-Releases durchaus begrüßt, weil die oftmals mit so Komfort-Features und aktualisierten Konventionen daherkommen.
Du meinst,
sie wieder
Meta-Updates quasi.
Meta-Updates, das geupdatet auf das aktuelle Bedienmeter. Und ja, ich bin sehr gespannt, welche Spieleentwickler uns das neue Meta in Zukunft präsentieren. Da ist es ja auch, da gibt's ja auch Personality. Von einem Hideo Kojima erwartet man, dass er das Meta revolutioniert, ja. Dass er nicht mit der Formel X um die Ecke kommt, ne? Ein Open-World-Spiel mit der exakten Ubisoft-Formel. Und der hat, man kann wunderbar über Death Stranding streiten. Das Spiel hat eklatante Schwächen. Es ist weird. Aber das Meta, dass man plötzlich die Fortbewegung zu Fuß zum Spielinhalt macht, das war
absolut. Auch das ist ja absolut erwähnenswert. Also eigentlich zwei Dinge. Das erste natürlich auch eine Subversion. Ja, eine Umkehr gegen die Erwartung ist ja auch erst möglich dadurch, dass es so eine starke Meta-Konvention überhaupt gibt, wie die Ubisoft-Formel, wie du schon sagst. Da ist die Konvention so stark, dass jetzt sich diese Subversion, sage ich mal, unterstelle ich jetzt vielleicht ein Stück weit Death Stranding, dass es das sein könnte, dieser Spielidee sich abheben kann vor diesem Hintergrund.
Ja, Subversion ist ein sehr guter Begriff. Das Spiel ist diesbezüglich schon subversiv. Das Wort ist mir damals beim Podcast nicht eingefallen, aber das ist auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, was ich daran so wertschätzen kann. Mhm. Also viele mögen das deshalb ja auch gar nicht. Die finden es furchtbar. Kann ich auch verstehen. Ich fand's total geil. Da bin ich dann gleich so geil, dass es nimmt sozusagen das, was alle anderen ignorieren, hier ganz doll ernst auf einmal. Und da dachte ich, cool, finde ich spannend. Aber kann ich genauso verstehen, dass Leute sagen, ne, also da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber dieser Kontrast wird eben erst möglich dadurch. Und jetzt Thema Ubisoft, die spielen auch das nächste Game, das nächste Metagame, nämlich welches Spiel finanziere ich?
Ja, oh, absolut. Das machen eigentlich viele Publisher und auch so für uns unsichtbar. Wie oft sie auf den roten Knopf drücken. Wie viele ungeborene Kinder sozusagen, ungeborene Spiele niemals das Tageslicht erblicken werden, weil sie relativ früh in der Entwicklung abgewürgt werden. In dem Sinne, dass sie da, nein, sie sehen nicht, dass das funktioniert. Diese Strategie, die probieren wir gar nicht erst aus. Und das ist auch krass.
Genauso, ne, wie dann sozusagen diese Legende in der Spielebranche unterwegs war, vor, sag ich mal, über 10 und 20 Jahren, weibliche Hauptfiguren sind schlecht für die Verkaufszahlen, die darf man nicht benutzen. Es muss ein männlicher Protagonist sein. Das war ja Meta quasi. Richtig. Ja, dass man einen männlichen Protagonisten hatte, war in der Spielebranche das Meta.
Das war eine dieser Best Practices, die irgendwo an die Wand genagelt wurden und viel zu lange dagelassen wurden, bis endlich mal jemand angefangen hat, die abzureißen.
Ja, und dann stellte sich heraus, als dieser Strategiewechsel kam, Moment mal, offenbar ist es gar nicht schlecht. Offenbar ist das auch eine nicht nur eine Strategie, die sich popularisieren lässt, sondern auch eine, die gewisse Erfolgsversprechungen hier hat, dass sich Spiele eben doch nicht schlechter verkauft haben. Und dann hat sich das natürlich auch, also viele andere gesellschaftliche Einflüsse spielen dafür eine Rolle, aber das hat sich natürlich gewandelt und diese Regel hat sich nicht als die beste herausgestellt.
Ja. Super spannend. Und diese ganzen Betrachtungen und Entwicklungen passieren ja eh nicht im Vakuum, sondern da gibt's noch, ne, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, Religion vielleicht sogar noch zu kleinen Teilen, die das alles beeinflussen, zumindest im Metagame der Spieleentwicklung und selbst auch bei Metagame der Online-Spiele, glaube ich, ist es auch nicht rein im Vakuum der Spielerschaft und des Spiels, da gibt's auch noch andere Einflüsse, aber das ist vielleicht auch, ja. Also mein Zettel ist leer. Mein Blutzucker ist unten. Ich hatte das jetzt sehr viel Spaß gemacht mit dir zu fachsimpel über das Metagame.
Ja, das fand ich auch. Wir sind überall, also ich komme auch keine Stufe mehr weiter im Meta noch irgendwo hinter. Ich bin auch angekommen. Vielleicht finden die Zuhörerinnen da draußen noch eine weitere Metastufe im Metagame. Ja. Lasst es uns wissen.
Ich werde mir die nächsten Abende, wenn ich abends im Bett liege, siebenteils Gedanken machen über das Metagame der Podcast-Produktion und sind wir bereits in der Teargrube, ja? Sind wir ein Dino, der darauf wartet, übertroffen zu werden? Sollten wir Hörspiele machen? Das wird super. Aber das ist etwas, das hebe ich mir für später auf. Ich bedanke mich für das Metagame des Zuhörens bei euch draußen, liebe Freunde, draußen an den Geräten, das bis zum Ende der Folge hören, bis der Player automatisch Stopp macht. Das ist für mich ja die Best Practice. Das ist eine zielführende Strategie. Ich würde es als gelöstes Spiel bezeichnen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auch das Metagame der Finanzierung unseres Projekts. Das ist auch ganz, ganz wunderbar. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir hier gerade getan haben, nämlich Themen beackern, auf die wir Bock haben, auf eine Art und Weise, die uns Spaß macht. Und dafür seid ihr zu 100% verantwortlich. Kein Werbekunde, kein Publisher, kein Merchandise, niemand sonst, sondern nur ihr Unterstützer auf Steady, UnterstützerInnen auf Steady, Patreon. Und das ist ganz hervorragend. Kusshand an euch. Vielen lieben Dank an den fabelhaften Ben.
Vielen Dank auch an dich und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.